Raul, Entschuldigung. Ich weiß. Ausgelutscht, 50.000 Mal schon gemacht. Heute funktioniert nicht mehr. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen von neuer Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit Jim. Hallo, Jim.
Hallo.
Und Raul.
Ja, hallo.
Raul, dieser Einstieg war ein reiner Zufall, hat überhaupt keinen Bezug zu der Folge, die du uns gleich präsentieren wirst.
Ich denke, ja, könnte fast so sein, ja. Heute wird's hart bei mir.
Okay.
Ja.
Was ist dein Thema?
Das Ganze hat mit Jim zu tun. Der Jim und ich, wir beide haben ja immer sehr kreativen Austausch und der
Ecstasy.
Jim hat
ja.
Und diesmal was anderes. Der Jim hat vor einigen Sendungen mal eine Bemerkung fallen lassen und zwar hat er gesagt: Raul, ich weiß gar nicht, hörst du überhaupt harte Musik? Hörst du irgendwas so? Denke ich. Und dann dachte ich dann: Moment. Was? Wie?
Und dann holt er jetzt die Death Metal Truppen aus dem Schrank.
Dachte ich dann, eigentlich hat er recht, weil ich komme hier immer eher mit, ich nenne mich ja selbst humoristisch als Mainstream-Experte hier bei unserem Podcast-Team. Und in der Tat, also, dass ich richtig mit Knallern oder harten Sachen in die Ecke komme, ist selten. Das stimmt. Und das hat mich dann zum Anlass gebracht. Heute packe ich mal einen aus. Packe ich mal einen oder zwei aus.
Deshalb mussten wir die Ledersachen anziehen.
Deswegen kannst du bitte den Reißverschluss noch ein bisschen höher ziehen.
Was denn?
Und diese Brustwarze, ich bitte nicht.
Sie ist mit Lippenstift umspielt.
Also, der Titel meiner Sendung heißt Let There Be Hard Rock.
Puh, okay.
Ja, und er heißt genauer sogar noch Let There Be 70s Hard Rock. Für mich sind die 70er mit das also spannendste an der Hard Rock Musik. Ich weiß, danach kommen noch viele spannende, tolle Sachen, wie zum Beispiel dann in den 80ern diesen, ich glaube, New Wave of British Heavy Metal. Das sind aber alles Sachen, die mich nicht mehr ganz so packen und greifen wollten oder Metallica oder so. Da bin ich nie mehr mit eingestiegen. Für mich sind die 80er eher ein Pop-Jahrzehnt gewesen. Und das Wildeste, was ich dort gehört habe, waren The Cult. Das war für mich richtig harte Rockmusik. Ich weiß nicht, wer sie kennt und nicht Iron Maiden oder so. Weil Iron Maiden haben mich zum Beispiel auch nie erreicht. Das hat sich dann erst mit meiner Wahrnehmung geändert, als dann tatsächlich Nevermind erschienen ist. Und ich das empfohlen bekam. Und dann habe ich mir das angehört und dachte, boah, ist das hart.
Du bist ja auch in diesem Niki-Stoff gerade gekleidet. Ja.
Gefällt dir?
Ja.
Und ja, deswegen habt ihr einen Bezug zu Hard Rock? Klopfe ich da an offene Türen?
Also, das ist natürlich früh Musiksozialisierung. Die früheren Feten, die wir gemacht haben, bei mir mit Locken wenig möglich. Also, da wurde ja Kopfschütteltanzen in krankster Reinform gemacht, dass man danach eigentlich zum Arzt musste.
Hast du mal Haare gehabt, ja?
Und ich habe auch zum Glück noch Haare, aber damals waren sie länger, aber dennoch konnte ich sie nicht schütteln, weil doch sehr lockig. Und da gab es natürlich die Kellerpartys und da liefen natürlich AC/DC rauf und runter und wunderbar. Also das hat uns natürlich massiv beeinflusst damals. Als eine der beeinflussenden Linien für mich.
Alles klar. Stefan, da warst du noch ein Baby, ne?
Da war Mitte, glaube ich, noch nicht da.
70er, deswegen gab es da was?
Es hast ist ja nicht so, dass diese Band gestorben sind. Ich meine, diese Musik hört man, glaube ich, heute noch ganz viel. Wurde meine Zeit auch viel gehört. Also ich bin aus meiner Wohngrund Blumen gepflückt und
dein Vater, der war so ein Beatnik.
Genau. Also ich hatte, keinen richtigen Bezug zum Hardrock. Mein Sohn, der ist, hat eine unglaubliche Liebe dazu, der hört das rauf und runter. Aber auch ich hatte nie wirklich den Bezug. Umso mehr bin ich auf deine Sendung heute gespannt.
Auch wenn
ich ein bisschen Angst habe.
Okay, brauchst du nicht. Ich bin ganz netter meistens. Nein, die Folge setzt gedanklich jetzt da an, wo ich im April letzten Jahres,
weiß ich genau, wann es war,
mit Krempe unterwegs war. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe mit Krempe, das ist unser Kollege aus Bayern, die Folge 118 gemacht, die hieß damals Was mit Heavy und Metal, aller Anfang ist schwer. Und da haben wir so ein bisschen gesprochen über die Entwicklung vom Bluesrock zum Hardrock und haben dann aufgehört mit Black Sabbath. haben wir aufgehört.
Okay.
Ungefähr, und
da,
innerlich.
Und so, dockst du jetzt an?
Da dock ich quasi an. Also wer diese Folge noch nicht kann, kann sie gerne anhören. Aber ich docke trotzdem anders an als erwartet, weil ich mache das nicht historisch und chronologisch und gehe die kaue jetzt die 70er durch, sondern ich mache das so ein bisschen wie das, was ich Anfang des Jahres gemacht habe, so meine besten Albenliste. Ich gehe nach einer Reihenfolge durch. Ich mache ein Ranking, meine Top 5
Bands. Ist sowieso Hardcore dein Ding.
Bands. I like that, yes.
Deshalb die Tattoos.
Number one.
Deswegen fangen wir, genau, ich fange mit Nummer 5 und arbeite mich mal 5 auf 1 vor. Und da gibt es viele Sachen, die wahrscheinlich Stefan kennenlernen wird oder vielleicht sogar schon kennt. Jim wird wahrscheinlich alles kennen. Also ich komme nicht mit großen Überraschungen um die Ecke, aber ich denke, ein guter Überblick über das, was da in den 70ern passiert ist, wird das sein. Und eine der Fragen, die ich mir dann gestellt habe, ich habe also viele diese Musik in den letzten Wochen gehört, ist die Frage, ist eigentlich die Grenze zwischen Rock und Hard Rock? Gibt es da eine Grenze? Ist der Übergang fließend? Wahrscheinlich ist er das. Und gerade an einer Band bin ich da immer hängen geblieben. Kennen wir alle?
Led Zeppelin.
Nein, eben nicht. Sondern
AC/DC, oder?
Queen.
Queen, oh.
Queen. Was ist Queen? Ist Queen, also in den 80ern ganz klar Pop-Rock?
Ja, aber Heart Attack ist natürlich dann schon was anderes, ne? Das ist schon eher Hard Rock.
Eben, ja, es ist die Frage. Aber sie haben natürlich auch, wir erinnern uns an Radio Gaga, das ist dann 80er Jahre, das ist ganz klarer Pop. Aber das war so eine Band, die hängt so zwischen vielen Bereichen. Und ich finde tatsächlich, dass Queen sogar sowas fast wie die Vollendung des Glamrock war. Also ich habe Glamrock gern gemocht, David Bowie, T-Rex und Co. Und Queen haben das so ein bisschen noch aufgegriffen, ein bisschen härter gemacht. Aber natürlich hast du mit einem Freddie Mercury ein sehr melodiöser Sänger, der mit originellen Ideen, Gesangsstrukturen um die Ecke kommt. Jemand, der sich wahrscheinlich in dieses doch eher enge Korsett vom Hardrock auch nicht so gut greifen lässt. Also ich will damit eigentlich nur sagen, diese Frage, ist das Rock oder ist das Hardrock, zieht sich so ein bisschen wahrscheinlich wie ein roter Faden durch die Folge. Und bei einigen Punkten werdet ihr wahrscheinlich dann sagen, oh, das ist kein Hardrock, spinnst du? Und ich
lese da gerade Roland Kaiser.
Ja. Genau.
Ja,
wir fangen an, wie das auch so üblich ist, mit den lobenden Erwähnungen. Ja, also Bands, die es nicht über in die Top 5 geschafft haben bei mir, die ich aber ganz toll finde und immer wieder gerne höre und meiner Ansicht nach tief im 70s Hardrock verwurzelt sind. Die erste Band ist, denke ich mal, Jim wird sie wahrscheinlich kennen, haben zwei große Hits gehabt. Das sind Grand Funk Railroad. Ja, die haben frühen 70er angefangen mit einem sehr basslastigen Hardrock, sehr melodiösen, typisch amerikanischen Gesang, waren in den USA sehr populär, weniger in Europa, haben ein paar große Hits gehabt, zum Beispiel We Are an American Band oder auch eine sehr witzige Version von dem berühmten 60er-Jahre-Hit Locomotion. Oh, hat auch Kylie Minogue, glaube ich, auch später dann nochmal aufgenommen. Also Grand Funk Railroad, wer sie nicht kennt und die Musik mag, also diese Hardrock-Musik gerne mal reinhören, waren auch so ein bisschen diejenigen, die dann auch später den Arena-Rock etwas geprägt haben. Die zweiten, wieder sehr bekannt, sind ZZ Top, die ich sehr gut finde. Auch da die Frage, Hardrock, Rock oder ich weiß es nicht, jedenfalls ZZ Top spielen einen starken, sehr bluesorientierten Rock. Haben wir ein bisschen Texas Blues drin, Southern Rock haben wir drin, aber auch ein bisschen Hard Rock drin und auch gerade die frühen Alben von ihnen, also Debütalbum oder auch Tres Hombres, ich glaube das ist 73, ganz fantastische Musik, die heute noch ganz frisch und toll klingt. Ihren kreativen Höhepunkt haben sie ja mit Eliminator 83 erreicht. Sharp Dressed Man ist eine Single, die wahrscheinlich jeder kennt, die ich allerdings, das war für mich dann schon zu kommerziell.
Pop.
Ja, eben, das ist dann schon, das ist auch für mich wieder der Beweis dafür, dass die 80er Jahre eigentlich kein Rock-Jahrzehnt waren. So wie ZZ Top 1983 geklungen haben, das ist kein Rock, aber das ist eine Ansicht. Die andere Band, die ich hier noch nennen möchte, Thin Lizzy.
Oh,
Thin
ja.
Lizzy, auch großartige Band aus Irland mit einem Frontmann, Phil Lynott, der leider Gottes auch viel zu früh verstorben ist, 1986, auch mit Drogen, Alkohol und dieses ganze Gedöns. Leider Gottes war der Bassist, Hauptkomponist,
Whiskey in the Jar.
Ja, Whiskey in the Jar war ein großer Hit. Dann haben wir noch The Boys Are Back in Town. Das sind so die zwei bekanntesten Sachen von ihnen. Also auch ganz tolle Musik und zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie zwei Gitarristen haben, die auch viele Hooks und Lines gleichzeitig gespielt haben. Also sehr melodiös und das gibt nochmal einen ganz bestimmten Sound. Die Eagles haben das auch gemacht, aber bei Thin Lizzy kann man das auch wunderbar nachverfolgen. Also auch hier eine große Empfehlung. Ja, und die nächsten, vielleicht etwas, wenn einige sagen, wie die passen die hier hin, habe ich eben Glamrock erwähnt. Und wenn man Glamrock erwähnt, muss man auch The Sweet erwähnen. Ich habe The Sweet sehr früh kennengelernt. Das war für mich damals richtig rockig, hartrockige Musik. Ich fand, es gab sogar bei einigen Stücken, wir haben zum Beispiel Ballroom Blitz oder Fox on the Run oder Blockbuster, ein ganz toller Titel. Den habe ich damit mit 14 zum ersten Mal oder mit 10, glaube ich, zum ersten Mal gehört und war hin und weg. So ein bisschen sehr starke Deep Purple Anleihen, das werden wahrscheinlich die Purple Fans ganz anders sehen, aber ich habe The Sweet immer gemocht und wollte sie hier gerne mit aufnehmen. Und ganz zum Schluss zu meinen ehrenwerten, lobenswerten Erwähnungen, zwei britische Bands, auch Ende der 60er gegründet, die große Erfolge hatten. Gerade ihre frühen Bands sind, frühen Alben sind sehr starke Hardrock geprägte Bands. Das sind UFO, also UFO und Uriah Heep. UFO, sag ich mal, kennt man vielleicht, weil der Bruder von dem Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker, der Michael Schenker, bei denen teilweise mitgespielt hat. Und Uriah Heep kennt man wahrscheinlich, kennt das jeder. Lady in Black, der große Uriah Heep-Hit, hat allerdings mit Hardrock überhaupt nichts mehr zu tun, ist eher Lagerfeuermusik. Und was kann man noch von denen kennen? Easy Living. Das sind so Bands, die ich gern gehört habe, auch in letzter Zeit sehr gehört habe und die Hardrock sehr gut auf den Punkt bringen. Aber jetzt, so, komme ich zu meinen Top 5 Alben, Bands. Und die erste Band, auch hier wieder die Frage, ist das Rock, ist das Hardrock? Ich weiß es nicht, ich finde es geil, es ist Free, die einen riesengroßen Hit hatten, frühen 70er mit All Right Now. Und dafür sind sie eigentlich heute noch in Erinnerung. Wegen vieler anderen Sachen kennt man sie leider nicht mehr. Sie haben unter anderem auf dem Isle of Wight Festival 1970 sind sie aufgetreten. Unter anderem, da waren auch die Doors. Ich glaube, Bob Dylan war da auch, Johnny Mitchell war da. Das ist sozusagen das Komplementär-Festival zum Woodstock-Festival ein Jahr früher. Also da hat die halbe Welt gespielt und da hatten sie auch ihren großen Durchbruch. Die Band bestand aus Paul Rogers, war der Gesang, ganz klassischer Rocksänger meiner Ansicht nach, der dann später Bad Company gegründet hat, die vielleicht auch noch einige kennen. Und in diesem Jahrhundert war das, ist er tatsächlich mit Queen getourt und er war ein Queen-Sänger. Der war der Sänger, bevor Queen dann auf Adam Lambert gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Ich habe den da sogar auch mal live gesehen. Ist natürlich eine ganz andere Nummer als Freddie Mercury, ne? Auch gesanglich. Aber die haben es tatsächlich versucht. Und dann haben wir noch einen Paul Kossoff. Das ist der E-Gitarrist. Tragische Figur. Auch sehr jung verstorben an einem Herzinfarkt. Ich denke, da waren auch Drogen mit im Spiel. Und dann noch den Simon Kirk am Schlagzeug. 1973 haben sie sich leider wieder aufgelöst. Haben nur kurz Erfolg gehabt. Ich würde mal sagen 78 bis 73. Aber ich liebe sie. Ich finde jedes Album von ihnen toll. Und ich komme jetzt zum ersten Titel, den ich vorspiele. Das ist von ihrem erfolgreichsten Album. Fire and Water heißt das. Ist im Sommer 1970 entschieden. Da ist auch All Right Now drauf auf dem Album. Und wir hören den Titel gleichnamig wie das Album Fire and Water.
Look at
habe Free immer gemocht. Für mich eine Rockband, kein Hardrock. Mhm. Und das Riffing, wenn da jetzt andere Effektgeräte angeschlossen sind, dann könnte man damit Hardrock machen. Es gibt diverse Compilation-Serien, wie zum Beispiel Brown Acid oder Bone Crusher, die viele unbekanntere, frühe, ja, Hardrock-Sachen zusammengefasst haben. Und da geht's meist ein bisschen zupackender los. Und wenn man jetzt immer den Prototypen Black Sabbath vor Augen hat, dann ist das hier eher Rock. Das wäre ja zum Beispiel dann auch die Frage, könnte man bei allen Rockgruppen durchdeklinieren, was mit Aerosmith, wenn man das Doppel-Live-Album sieht, das ist dann auch Rock halt. Das kann auch mal ein bisschen mehr abgehen. Oder wenn du jetzt Queen, wie ich vorhin schon sagte, mit Sheer Heart Attack hast, da hast du eine eigentliche Pop-Rockgruppe, die aber auf einmal ein Hardrock-Stück rauskloppt. Mhm. Hier würde ich sagen Rock und es lohnt sich aus Rock-Sicht die Free-Sachen mal reinzuziehen.
Mhm. Genau, also ich kenne dieses Stück nicht. Free,
aber
bin ich
All
nicht.
Right Now könntest du?
Wahrscheinlich, wenn du so spielen würdest, würde, okay, ich es erkennen. Aber auch, naja, es war auch, und danke, dass du für erstmal einen sanften Einstieg in diese harte Folge sorgst. Hat mir sehr gut gefallen, weil, also der Sänger hat wirklich eine tolle Stimme, auch nicht nur die Stimme, sondern die Idee vom Gesang gefällt mir sehr gut. Ist, kennt man auch aus anderen Liedern, sehr gut, minimalistisch, instrumentiert, aber funktioniert, also sehr gute Struktur und also mir hat das, ja, sehr gute Sound, warme Sound, sehr schön eigentlich.
Man könnte dieses Riffing, was die da eingesetzt haben in dem Song, wenn das ein bisschen anders gespielt würde und noch ein prominenter Bass dazu käme, dann könntest du daraus ein Funkstück machen.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich danke für eure Rückmeldung. Ich finde, dass ich sehe Free immer so ein bisschen als die kleinen Brüder von Led Zeppelin. Also sie sind sehr ähnlich aufgestellt, der Sänger ist ähnlich, deswegen zieht mich das so immer so ein bisschen in die Richtung Hardrock. Aber ich kann das sehr gut verstehen, wenn man sagt, das ist eigentlich ein Rock. Ich weiß es, deswegen habe ich vorher an der Diskussion Frage zu Queen, wollte ich das aufgreifen, weil mir das klar war. Aber wie gesagt, ich liebe Free. Bei der nächsten Nummer, der Nummer 4, kommen wir zu einem Punkt, wo wir uns nicht darüber unterhalten müssen, ist das Hardrock oder nicht. Es ist nämlich, wir kommen zu Tiefem Lila, Deep Purple. Ja, und ich denke, bei Deep Purple bewegen wir uns ganz klar und eindeutig im Hardrock-Bereich. Ich glaube, die waren sogar eigentlich Prototypen für das, was man Hardrock bezeichnet.
Immer aufgelockert, auch durch die Orgel, darf man nicht vergessen.
Ja, eben, das ist ganz spannend. Also einer der bekanntesten und ikonischsten Rockriffs aller Zeiten, ich glaube, da braucht man nicht drauf zu wetten, ist Smoke on the Water von Deep Purple und von an der Gitarre Ritchie Blackmore. Und wie Jim eben schon erwähnt ist, das Besondere an Deep Purple ist, sie haben zwei überragende Virtuosen in ihren Reihen gehabt. Ganz vorne mit dabei war John Lord, der Organist, der, ich glaube, meistens eine Hammond-Orgel, ne, gespielt hat, leicht verzerrt. Und natürlich an der Gitarre Ritchie Blackmore, der also Solo-Gitarre und eben auch Riff-Gitarre gespielt hat. Er ist 76, der Ritchie Blackmore, ausgestiegen. Und ich habe manchmal so das Gefühl bei Deep Purple, dass die beiden sich eben auch immer so ein bisschen bekriegt haben und ja, haben sich manchmal toll ergänzt, aber die wollten genau immer in die gleiche, auf die gleiche Stelle, mit ihren Instrumenten besetzen. Erstens mal Riffs zu spielen. Der John Lord konnte das auch toll an seiner Hammond-Orgel und teilweise eben auch melodiös dann Sachen zu machen. Also die hatten genau den gleichen Job in dieser Band und das war manchmal vielleicht ein bisschen eng dann dort. Aber das ist nur eine Ansicht jedenfalls. Ich meine, jede Band kann sich dankbar schätzen, wenn sie so zwei Leute hat. Das Interessante, was man über Deep Purple noch sagen kann, ist, dass man unterscheidet, also die Fans, verschiedene Besetzungsphasen bei Deep Purple von, ich glaube, Mark One bis Mark IV. Ich glaube, wir sind aktuell in Mark IV. Die Mark I-Phase, das ist die Phase 68, 69. Da hatten wir noch keinen, da waren zwar schon John Lord und Blackmore dabei, aber Ian Gillan, der bekannte Deep Purple-Sänger, auch ein ganz toller Typ, der kam erst in der Phase 2. In der ersten Phase hatte man einen Rod Evans, der offen ganz klar kein Hardrock-Sänger war, ein sehr melodiöser Sänger mit einer sehr kraftvollen Stimme, die vielleicht sogar ganz locker so ein bisschen Elvis Presley-Anleihen hat. Ich weiß es nicht, aber eine tolle Stimme. Und da haben die ganz fantastischen Psychedelic Rock gemacht. Also es gibt drei Alben, die sie gemacht haben. Das erste Album heißt Shades of Deep Purple. Das ist mein erstes Rock-Album überhaupt, was ich je hatte. Und da sind zwei ganz tolle Coverversionen drauf von Hey Joe in der Jimi Hendrix-Variante und von Help von den Beatles, die ganz tolle Sachen gemacht haben. Sie hatten auch den Alben danach. April ist ein Stück, also ganz irre. Aber heutzutage kennt das außer den Fans, Deep Purple ist für was anderes bekannt. Nämlich
haben sie auch Penny Lane?
Penny Lane haben sie nicht gecovert. Ich weiß gar nicht, wie du auf diese Anspielung jetzt kommst.
Aber Lenny Payne hast du doch.
Ah, ja, Lenny, genau.
Payne dann mit P-A-I-N. Ne?
Genau.
Und die zweite Besetzungsphase, Mark II, die ging dann, glaube ich, bis 73. Da sind sie in die klassische Hardrock-Schiene gefahren und haben ein weltbestes Hardrock-Album 1970 direkt auf den Markt gehauen, nämlich Deep Purple in Hard Rock. Deep Purple in Rock.
Vielleicht war es auch Granit, wir wissen es nicht.
Mit einem ganz ikonischen Cover, das ist nachgestellt. Also am besten schaut es nach.
Du meinst in dem Cover, was demnächst mit vier Trump-Köpfen dann.
Hör auf, ja, genau. Da haben den Mount Rushmore ist das, ne? Wo die vier Präsidentenköpfe und dann, das haben sie nachempfunden. Ganz tolles Cover auch. Und dieses Album ist klasse. Sie haben natürlich danach auch weitere Alben veröffentlicht und die auch Kultstatus alle belegen. Und ja, wie das bei vielen anderen Hardrock-Bands dann auch der Fall ist, so mit Ende der 70er franzt sich das alles so ein bisschen aus. Ein paar Ursprungsmitglieder verlassen dann die Band, der Sänger wird ausgetauscht, die streiten sich und so. Das werden wir dann noch bei anderen Bands auch wieder entdecken. David Coverdale zum Beispiel wurde dann auch mal Sänger, den kennt man von Whitesnake, ne? Auch ein toller Sänger, aber bringt halt ein ganz anderes Flair zu Deep Purple. Ist meiner Ansicht auch eher Robert Plant beeinflusst. Aber wie auch immer, auch die Alben mit Coverdale sind noch klasse. Aber ich möchte mich gerne jetzt bei dem Titel, den ich hier spiele, auf Deep Purple in Rock beziehen. Da ein Song, der diese ganze, diese neue Energie, die da in der Rockmusik auftauchte, dieses überschäumende, gewaltige, vielleicht sogar ein bisschen brutale, kommt in dem Song, den ich jetzt spiele, ganz hervorragend zur Geltung. Und zwar hören wir Speed King.
So. Ja, also das ist natürlich zeitlos und viele Leute, die vielleicht alte Rockmusik irgendwie pilzig finden, die können ja gerne nochmal in solche Alben reinhören. Hier war es 1970 und das Lied ist in Gänze schon, da passiert eine Menge, die können es, sehr viel Energie und eben auch ein bisschen anders zupackend als jetzt eben bei Free.
Also ich kenne das Lied sehr gut.
Ach.
Ich habe das Lied mit mein Zwillingsbruder und ich habe einen eigenen Zwillingsbruder, mit dem ich mich meine ganze Zeit in Frankreich in dem Haus meiner Eltern immer ein Zimmer geteilt haben. Wir haben dieses Lied rauf und runter gehört.
Ja. Also wusstest du, dass das Deep Purple war damals?
Ja, klar. Und es stand auf der Platte drauf.
Also das ist ungewöhnlich.
Und nein, das war, ich finde, das ist wirklich ein Buchbeispiel für Hardrock-Musik. Und was mir ja immer auffällt, also ich, die Dynamik ist toll, aber auch vor allem diese, wenn man es vergleicht mit vielleicht modernere Rockstücke, ist der Gesang wird nicht so weit aufgehoben. Es ist in der musikalischen Begleitung drin. Manchmal heute neigt man dazu immer den Gesang eher, finde ich, immer auch mehr zu isolieren aus den Stücken. Und hier ich glaube, die Besonderheit von diesem Musik ist auch wirklich, es ist Gesang mit, also das ist in der Musik drinnen. Und das gefällt mir sehr gut und genau.
Der Gesang ist natürlich jetzt auch theatralisch. Passt die aber gut rein, weil es die Energie widerspiegelt. Und was ich auffällig finde, ist, also ich würde jetzt nicht direkt sagen, das ist funky, aber es groovt. Und das durch dieses zackige Riffgebilde, was die da runterlegen, hat das einen unheimlichen Schub. Und also da kannst du auch gut drauf tanzen. Also früher war das ein Klassiker, da hast du dann deine nicht vorhandenen langen Haare geschüttelt.
Sehr schön, ja. Also die Stimme ist Urbestandteil von guter Hardrock-Musik, also ist ganz essentiell. Und der Ian Gillan hat eine geniale Stimme, die eigentlich den Hardrock-Charakter auf den Punkt bringt. Ich finde ihn ganz fantastisch. Und was man hier auch nochmal toll hören könnte, ist mir eben gerade erst bewusst geworden, John Lord, Ritchie Blackmore spielen exakt das Gleiche, melodiös. Braucht man das, wäre dann so eine Frage. Ne? Ist mir vorher nie so aufgefallen, aber die spielen auch in den Soli und die spielen auch in dem Riff genau das Gleiche. Du hörst rechts den John Lord und links den Ritchie Blackmore.
Also ich kann den Song nur ganz wirken lassen auf mich und da ist mir das so gar nicht aufgefallen.
Ja, eben.
Und das ist unaufwendig. Aber dann passt das für mich. Ja. Die haben das halt irgendwie gedoppelt quasi, aber eben spannend gedoppelt. Ja.
Es ist interessant. Also wenn man so zwei Virtuosen hat, würde man vielleicht sogar sagen, die ergänzen sich irgendwie, aber sie spielen auf jeden Fall nicht das Gleiche. Ist mir nur so aufgefallen. Ist auch egal. Das macht, ändert nichts an der Tatsache. Also ein tolles Album, ein tolles Song. Es ist wirklich eine tolle Band. Also Deep Purple. Ja, sie haben übrigens letztes Jahr ein neues Album rausgebracht. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat.
Nicht viel
Wahnsinn, ne? Ja. Okay, wir kommen zu Nummer 3. Nummer 3 ist auch eine klare Wahl, die einige wahrscheinlich schon längst erwartet haben. Und zwar ist das Black Sabbath, der schwarze Sabbat.
Das ist überraschend jetzt.
Ja, es ist überraschend jetzt. Ich habe gesagt, es ist keine große Überraschung, die jetzt kommt, aber es muss sein. Ja, Ozzy Osbourne und Co., auch 68, wie übrigens viele Hardrock-Bands, 68, gerade die britischen, 68, 69 gegründet. Also für den Hardrock zwei ganz wichtige Jahre. Sie gelten eben als die Pioniere des Heavy Metal und auch teilweise sogar werfen sich schon Schatten voraus, was nach dem Heavy Metal dann so kommt, wie zum Beispiel Doom Metal und sowas. Klassische Besetzung bestand aus Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, der übrigens auch viele Texte geschrieben hat, was ich gar nicht wusste, Bill Ward am Schlagzeug. Und sie haben am Anfang geprobt gegenüber in Birmingham in einem Kino und in dem Kino gab es oft so Horrorfilmnächte, ja. Und haben dann gemerkt, dass das Publikum immer beseelt aus diesen Filmnächten rausging, haben sich dann angeguckt und sagen, warum sollen wir nicht mal Musik machen, vor denen sich die Leute gruseln? Das war so einer der, ich weiß nicht, ob das stimmt, ist aber eine nette Anekdote. Und so ist die Band angeblich auf die Idee gekommen, dann wären wir mal ein bisschen gruseliger unterwegs und haben dann innerhalb von kürzester Zeit 3 wirklich für den Hardrock bahnbrechende Alben veröffentlicht, nämlich Black Sabbath, Paranoid und Der Meister der Realität, Master of Reality, 1970 und 71 sind diese Alben erschienen und haben damit maßgeblich den Sound vom Heavy Metal beeinflusst. Und das Interessante, neben dem Riffing eben auch von Tony Iommi auch, ist, dass im Unterschied zu den Sängern, die wir bisher gehört haben, eigentlich für mich der Ozzy Osbourne kein guter Sänger ist. Es ist auch kein Sänger, der viele Melodielinien entwickelt, sondern er singt mehr oder minder das nach, was die Riffgitarre vorgibt. Aber das kriegt dadurch eben eine, also weniger Melodie, aber eine unglaubliche Intensität, die diesen Grusel, diesen Horror-Effekt, den die Musik manchmal auslösen will, sogar noch verstärkt und ganz einzigartig macht. Und Ich habe Black Sabbath erst, ich glaube, dadurch auch kennengelernt, als ich Kurt Cobain mal in einem Interview gesagt hat, dass er sich von denen beeinflusst findet, und dachte ich, oh, okay, höre ich mir mal an. Und die haben mich sofort gepackt. Also die habe ich sehr spät kennengelernt. Dann hier haben wir wieder das Szenario, dass dann Ende der 70er Ozzy Osbourne die Band verlassen durfte. Ich formuliere es mal so. Ich glaube, er ist gegangen worden, und sie haben es dann mit anderen Sängern versucht. Und auch da gibt es noch wilde Sachen und wilde Geschichten und viele Alben auch. Aber so die klassische Ozzy Osbourne, die klassische Black Sabbath Phase ist die der frühen 70er. Und ich möchte da jetzt den Beweis antreten mit einem Song aus dem Jahr 1971 von dem Album Master of Reality. Und das ist auch, finde ich, sowas wie ein Hardrock-Test. Also wenn man bei diesem Song jetzt nicht zumindest mal mitgroovt, dann ist man kein Hardrock-Fan. Ich glaube, dann kann man das vergessen. Dann könnt ihr eigentlich die Sendung ausmachen. War nur ein Scherz. Okay, und wir hören jetzt den Song Sweet Leaf.
Klassiker.
Ein Klassiker, ja. Oh yeah, wie er da reinruft, Ozzy Osbourne. Und man merkt, melodiös bewegt er sich nicht sehr weit weg von dem, was auf der Gitarre gespielt wird. Aber es packt mich. Ich finde das geil.
Und genauso, was du sagst, also die Stimme von Osbourne klingt erstmal ein bisschen quäkig und seltsam, aber sie passt da unheimlich gut zu. Und das ist das, was ich immer sage. Es muss nicht immer perfekt sein, was ich in einer der nächsten Folgen mal vorstellen werde, sondern das ist das gesamte Gebilde, das Gesamtarrangement, die Gesamtwirkung ist entscheidend. Und es gibt ja auch Gruppen, die wollen gar nicht so sauber klingen, und zu dieser eigentlich kratzigen Musik hat das halt super gepasst. Und wenn sie auch noch ihren Horrortrip da weiterführen wollten, hatte er die schön nölige Stimme dazu. Und auch bei vielen Garagenpunk-Bands war so eine snotty Voice war Grundvoraussetzung, damit das überhaupt funktioniert hat. Und hier funktioniert das auch sehr gut. Der Yomi ist halt ein wichtiger Bestandteil, der über den Gitarrensound super viel beeinflusst hat. Und es klingt einfach, ja, es klingt ein bisschen, also Rock klingt verschnörkelter, sage ich mal. Erst wenn sie jetzt hier ein bisschen dann das Solo loslassen, es klingt etwas mehr in Form gepresst, die Riffs, die spielen, aber es ist viel kratziger von den Effektgeräten und, tja, wow, etwas zwingender.
Ja, also genau, ich glaube, das ist immer auch schwierig, die Stimme von Ozzy Osbourne aus heutiger Sicht zu bewerten. Man muss wieder auch zurückgehen, und die haben wirklich von der Gitarre bis zu seinem Gesang schon ein ganz einzigartiges Sound und Signatur damit auch, und die haben da was Neues geschafft und hohe Wiedererkennungswert, und also schon, also auch wirklich, wie du meintest, drei wirklich Top-Platten, die sie da veröffentlicht haben.
Was mir eben nochmal aufgefallen ist, sie nehmen Tempo raus, die werden langsamer. Wir haben ja eben die Purple gehört, ne? Die ja, der Speed King, ne? Speed. Und der Yomi hat noch seine Gitarre tiefer gestimmt. was heute auch viele Bands dann auch übernommen haben oder auch in den 80ern schon. Und das, wenn man es weiß, hört man das und das gibt natürlich nochmal eine Ecke düsteren Sound. Ja. Ne? Also jedenfalls, ja.
Aber es ist oft auch diese Riffstruktur, wie ich ja eben schon rumgefaselt habe. Es gibt eine gute Coverversion von Paranoid von Cindy und Bert und das rockt mega ab. Zwar ist dieser etwas schlagerhafte Gesang, so ein bisschen, also mit viel Hall allerdings, also das ist nicht störend, das passt noch. Aber da kommt auch ein Monster-Gitarren-Solo. Aber warum ich das überhaupt sage, ist, dass diese Riffs, die einstreuen, die Art, wie das Lied aufgebaut ist und das auch, was Stefan gerade sagt, dass das dann so eine Signatur bildet mit dem Gesang, wenn jetzt, also das funktionierte auch in diesem, Der Hund von Baskerville heißt übrigens die Version, ist auch relativ bekannt eigentlich, kann man sich mal anhören, ist wirklich ernst zu nehmen, das Lied, finde ich, mit dem Gitarren-Solo vor allen Dingen. Aber so ein Lied wie Paranoid, das war einfach nochmal anders. Und es funktioniert auch in den Coverversionen super. Und das ist eigentlich ein Verdienst dieser Gruppe, die Songstruktur einfach neu gedacht haben und mit Übereffektgeräte, den Gesang, die Art, wie sie das aufgeschlüsselt haben und dann bestimmte Soloteile, das war wegweisend für den Hardrock auf jeden Fall.
Ja. Wir kommen zu unserer Nummer zwei. Die Nummer zwei ist, hat vor kurzem Schlagzeilen gemacht, weil zwei Bandmitglieder, zwei Brüder, erleben mussten, wie ihr Elternhaus niedergerissen wurde. Und die Firma, die das niedergerissen hat, wusste gar nicht davon, welches berühmte Haus sie da platt gemacht haben, hat ihnen keiner erzählt. Und sie haben sich reumütig dann an die australische Öffentlichkeit in Sydney gewandt und gesagt, Leute, es tut uns leid, wir wussten noch nicht, wir bauen da ein Café an, was, ihr werdet es wissen, an die Band AC/DC erinnern wird als Erinnerungsort. Peinliche Angelegenheit, keiner will verantwortlich gewesen sein, aber das ist Anfang des Jahres tatsächlich in Sydney passiert. Also es geht um die Gebrüder Angus und Malcolm Young und ihre Band AC/DC in den, ich glaube, frühen 70ern in Sydney gegründet, die übrigens auch, das ist jetzt hier Sonderwissen, einen sehr berühmten Bruder hatten, George Young, Jim Nick, die Kenner australischer Rockmusik wahrscheinlich eher wissen, wer das ist. Also er hat die beste, meiner Ansicht nach, die beste Kopf der besten australischen 60s Band, die Easy Beats, ich glaube Friday on My Mind war der große Hit von denen, geprägt und hat die ersten AC/DC-Alben seiner Brüder produziert und dann später in den 80ern noch unter anderem und als Flash in the Pan unterwegs, und hatten sie auch noch ein paar Hits. Ist leider auch vor ein paar Jahren verstorben. Jedenfalls, es geht um AC/DC, die deren Ruhm von Australien dann relativ schnell nach London ihnen vorauseilte und dann danach haben sie dann den Rest der Welt erobert. Ihr großes Erfolg, erstes richtig Knalleralbum war 1979 Highway to Hell, was bestimmt viele noch kennen, mit auch einem sehr legendären Coversänger war Bon Scott. Und der Bon Scott, dieser Idiot, sag ich mal, ist dann ähnlich wie viele andere Rockstars um die Zeit, Jimi Hendrix zum Beispiel, an Erbrochenen erstickt. Der hatte eine lange Sauftour und dann hat man dann tot in seinem Wagen gefunden in London. Und die Band stand dann kurz vorm Zerfall. Machen wir jetzt weiter oder lassen wir das? Und ja, wir alle wissen, was sie gemacht haben. Sie haben weitergemacht. Sie haben sich einen Sänger geholt, der tatsächlich also große Ähnlichkeiten hat mit Bon Scott. Wenn man die beiden nebeneinander hört, denkt man natürlich heutzutage, die klingen noch ganz anders. Aber damals, ich habe lange gebraucht, bis ich die unterschiedlichen Sänger da erkannt habe. Und das ist Brian Johnson, der dort den Ersatz angetreten hat und bis heute der große und weltbekannte AC/DC-Sänger geblieben ist. Und mit dem haben sie dann Back in Black aufgenommen 1980 und das war eins der oder sogar das erfolgreichste Hardrock-Album überhaupt. Ja, ich AC/DC, warum AC/DC? Ich finde, AC/DC haben im Vergleich zu gerade auch den Bands, die wir eben gehört haben, den britischen Bands, haben AC/DC dem Hardrock sowas wie Rock'n'Roll hinzugefügt. So ein bisschen Carl Perkins, 50er Jahre Rock'n'Roll, das kann ich nicht gut erklären. Man irgendwie, die spielen einen anderen Hardrock als zum Beispiel gerade Black Sabbath. Das ist irgendwie alles ein bisschen leichtfüßig. Es ist alles mehr orientiert nach dem, was man im Rock'n'Roll gut fand. Aber es ist ein Bauchgefühl, weiß ich. Ich war ganz überrascht. Ich habe das irgendwo gelesen, dachte auch, genauso höre ich das auch. Und Man kann natürlich sagen, dass sie immer den gleichen Song spielen. Ne? Also die frühen die AC/DC-Alben und die späten AC/DC-Alben sind, die Songs sind immer ziemlich ähnlich angelegt. Und wenn man, also sie haben eine Blaupause für den perfekten Hardrock-Song gefunden und wiederholen den immer wieder. Was aber auch den guten, für mich guten Nebeneffekt hat, dass es eigentlich so es gibt kein richtig katastrophales, schlechtes AC/DC-Album. Vielleicht auf Switch of the Flick vielleicht, aber ansonsten auch die letzten Sachen kann man sich ganz gut anhören. Es gibt auf jedem AC/DC-Album 1, 2, 3 Titel, wo man denkt, ach, ist ja ganz in Ordnung, auch alles gut produziert. Sie haben natürlich mit dem Angus Young einen hervorragenden Lead-Gitarristen, aber meiner Ansicht nach für mich einer der besten Rhythmusgitarristen aller Zeiten, sein kleiner Bruder, oder war sein älterer Bruder, glaube ich, Malcolm Young, der auch vor einiger Zeit schon verstorben ist, der für die Rhythmusgitarre verantwortlich war. Der hat so geile Rockriffs rausgehauen, die die Welt vorher noch nicht gehört hat, die Klassiker sind. Jeder, der sich auf der Gitarre mit Rhythmusgitarre, Rock-Rhythmusgitarre auseinandersetzt als Anfänger, wird definitiv nach ein paar Stunden sagen, jetzt wage ich mich mal an einen AC/DC-Riff. Und die sind gar nicht so einfach nachzuspielen, weil man genau guckt, genau einen Rhythmus und die große Kunst des Auslassens auch, dass man Sachen eben gerade mal nicht durchspielt, sondern weglässt. Das ist auch ein großer Reiz bei den AC/DC-Sachen. Und ja, ich bin ein großer Fan und bevor ich jetzt hier in Tränen ausbreche, kommt der Song. Wir gehen in das eben erwähnte 79er Album Highway to Hell rein und hören einen ganz klassischen AC/DC-Song, der da heißt Shut Down in Flames.
Ist immer ganz interessant, wenn man das kategorisieren soll, als ich das früher gehört habe. Und ich habe meine AC/DC-Hörerlebnisse nach dem Tod von Bon Scott eingestellt. Ich habe keine weitere Platte mehr von denen angehört, was vielleicht ungerecht gegenüber dem neuen Sänger ist. Aber so war es einfach. Die für mich relevanten Sachen sind alle mit Bon Scott aufgenommen worden. Was nicht heißt, dass es danach nicht womöglich noch gute Platten gegeben hat. Wie auch immer. Ich meine, der Angus Young ist ja im fortgeschrittenen Alter immer noch sehr bühnenaktiv und im Schuluniform unterwegs und kann das da immer noch rocken, unglaublich. Gibt eine gute Doku über die auch auf Arte mal zu sehen war, die ich empfehlen kann. Also was ich meine ist, die Kategorisierung von Musik hat für mich damals überhaupt keine Rolle gespielt, als ich das gehört habe. Und wenn ich es heute kategorisieren müsste, dann wäre es für mich Rock und nicht Hardrock. Aber es ist so ein Grenzfall, weil die Bühnenenergie live, also If You Want Blood, You've Got It, dieses Live-Album, das geht wirklich ab. Aber es ist immer noch Rock'n'Roll. Und die Coverversion, wie gesagt, von Let There Be Rock von den Hard-Ons mit Henry Rollins als Sänger, da würde ich sagen, das ist dann vielleicht Hardrock mit einem leichten Punk-Touch. Aber die originalen AC/DC-Sachen, das ist von der Struktur her sehr rockig. Aber du hast recht, das referenziert auch stark auf die 50er.
Mhm. Ja, genau. Ja, ja, AC/DC, ich könnte nie mit AC/DC irgendwas anfangen. Also ich will nicht sagen, nicht, also das heißt nicht, dass ich die schlecht finde oder so, aber sie In der Vielfalt von Musik, was es gibt, habe ich mich immer andere Sachen ausgesucht. Und ja, also ich war, das Einzige, was an AC/DC mich immer fasziniert, ist diese ein Album mit dem Titel Highway to Hell. Nicht, dass ich dieses Album irgendwie gehört hätte, aber dieser Spruch fand ich einfach genial. Also das ist schon, ja, gut, aber auch, genau, dieses Stück hier ist finde ich sehr gut, super Gesang und einfach gute Rockmusik, aber ich finde keinen Zugang zu dieser Musik irgendwie.
Ah, okay.
Aber trotzdem, denke, das ist super gute Musik, das will ich gar nicht bestreiten.
Ja, ja. Ja, klar, die Geschmäcker sind verschieden, das ist mir ganz klar. Mir ist eben auch nochmal wieder aufgefallen, dass dieses, wie einfach die Riffs sind, die er spielt, 4 Akkorde und wie er dann nochmal im Refrain einen draufsetzt und der ganze Refrain dann nochmal eine andere Dimension bekommt. Ganz simpel gespielt, aber du musst wirklich ein sauberes, gutes Rhythmusgefühl haben als Gitarrist, sonst bringst du das nicht rüber.
Und die wesentliche Energie ist ja meistens dann immer über den Solo-Teil von Angus Young
gekommen. Ja, da spitzt sich das auch noch zu. Ja. Es ist tatsächlich eins der wenigen Male gewesen jetzt im letzten Jahr, wo meine Frau brüllend in den Raum reinkam und mach die Scheiße aus! Und dann lief da AC/DC.
Dann kann deine Frau ja mal zu mir kommen.
Und dann war das AC/DC. Also es hat auch einen hohen Nervfaktor, das kann ich schon gut verstehen.
Aber eigentlich eine Band, die auch als Band richtig gut gespielt hat. Dieses Stück hier ist also auch nicht nur vom Spielen, sondern vom Konzipieren. Das funktioniert auch, weil die Band da wirklich zusammenarbeitet. Ne?
Ja, auf eine
ganz
klar.
besondere Art.
Ja. Also, sie hat es nur gesagt, weil sie sonst Blue Cheer hört.
Ja. Übrigens, der Malcolm Young ist dann ersetzt worden von seinem Neffen. Also es ist durchaus dann ein Familienbetrieb geblieben. Also AC/DC doch, ich mag sie. Auch. Ich habe mir gestern Highway to Hell und Back in Black dreimal hintereinander angehört.
Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Aber ich habe mir damals, als ich mir dieses Live-Album gekauft habe, wo diese Gitarre aus einem blutigen Bauch raussteckt, da habe ich dann auch immer, ich meine, da war ich noch sehr, sehr jung, da dachte ich auch immer, oh weia, wenn das jetzt meine Eltern sehen, dann meinen die, ich wäre bekloppt. Aber auf den einschlägigen Partys lief das natürlich auch. Natürlich. Und das rockte halt gut. Ja. Na klar.
Ja, und die Nummer 1, ihr könnt schon denken, wer die Nummer 1 ist, für mich neben den, wie man sich denken kann, Beatles, die beste Band überhaupt, muss ich sagen, auch relativ spät erst kennengelernt. Genau, Led Zeppelin ist das. Led Zeppelin habe ich in der Tat erst sehr spät kennengelernt, aber dafür so intensiver. Ich finde sie die perfekte Band mit den perfekten Musikern. An denen war alles toll, die eben auch stark aus dem Blues kommen und auch auf ihren frühen Sachen Blues-Titel übernommen haben und dann elektrifiziert haben. Es handelt sich natürlich um Robert Plant, Gesang meiner Ansicht nach. Die sind ja 68 ans Leben, also New Yardbirds sind die erstmal aufgetaucht, also die als Yardbirds Nachfolger. Hat aber dann nicht so funktioniert, dann haben sie gesagt, nee, wir nennen uns jetzt Led Zeppelin. Und dann haben sie Jimmy Page an der Gitarre, auch einer der bekanntesten Rockgitarristen überhaupt, John Paul Jones, Bassist und Keyboard, eigentlich da unterfordert, auch ein ganz erfolgreicher Studiomusiker gewesen bis dato. Und natürlich John Bonham, das Tier am Schlagzeug, und haben eigentlich mit ihrem ersten Album, was im Januar 69 erschienen ist, vieles auf den Kopf gestellt. Und also für mich das beste Debütalbum überhaupt, hat alles neu geordnet und eine neue Musik angekündigt. Witzigerweise so Leute wie George Harrison oder auch Eric Clapton und Co. waren überhaupt nicht angetan. Auch Jimi Hendrix nicht angetan von der Musik. Die sagen, das ist perversiert, was sie da machen. Was machen die aus dem unserem guten Blues und aus dem Rock? Die waren keine großen Led Zeppelin-Fans. Und auch die britische Presse stand Led Zeppelin am Anfang sehr kritisch gegenüber. Jedenfalls haben sie dann einen fantastischen Lauf hingelegt, meiner Ansicht nach, von ihren Alben 1 bis 4, die Rockmusik neu definiert haben und heute noch Klassiker sind. Auf 4 ist natürlich das unvermeidbare Stairway to Heaven drauf, auf dem Album 4 auch So-So-Album genannt. Danach kam aber auch noch ein tolles Album, was sie gemacht haben, nämlich Houses of the Holy, und danach noch ihr Doppelalbum Physical Graffiti, was ich persönlich für nicht so gut finde, aber viele andere zerreißen sich für dieses Doppelalbum. Und danach ging es dann schon so ein bisschen bergab. Die haben den Arena-Rock natürlich richtig groß gemacht. Sie haben mal auf einer Tournee Elvis Presley getroffen am Flughafen. Das Einzige, was war, Elvis Presley interessiert, ob das Flugzeug von denen größer ist als seins. Ja. Und das Ende von also das Gute, ähnlich wie bei Queen, bevor es richtig schlecht wird, sind sie auseinandergegangen. Bei beiden gab es den gleichen Grund, nämlich der Tod eines wichtigen Mitglieds. Bei Queen wissen wir ja Freddie Mercury und bei Led Zeppelin war das John Bonham, der auch wieder diesen dämlichen Erstickungstod hatte. Der
hat kleiner Hinweis, Stuart Copeland von Police hat mehrfach geäußert, einer seiner wesentlichen Einflüsse und Heroen war John Bonham.
Nein!
Ja.
Das verblüfft mich, hört man eigentlich gar nicht, ne? Der...
Ja, gut, ich meine, der Copeland hat einen guten
sehr filigran eigentlich.
YouTube-Podcast, wo er dann solche Sachen dann loseist. Ah. Der ist ja übrigens erstaunlich fit immer noch, der Copeland, man glaubt es kaum. Ja. Aber jedenfalls neben diversen anderen Leuten, also 5 hat er aufgezählt und da war John Bonham jedenfalls als einer seiner wichtigen Einflüsse dabei.
Spannend, ja, genau. Also mit dem Tod von John Bonham haben die, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden sind die an die Presse gegangen und haben gesagt, nee, wir hören auch auf. Ich würde was sagen, also ihr bis dato letztes Album war In Through the Outdoor. Miserables Album, finde ich. Ich glaube, habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Trotzdem sind Led Zeppelin in den Jahrzehnten danach nochmal zumindest zweimal aufgetreten. Das eine ist relativ unbekannt, sehr katastrophal. Sie waren bei Live Aid dabei, 1985. Und der Auftritt war so miserabel, dass der aus allen Veröffentlichungen rausgenommen wurde. Ich meine, ich glaube, man findet ihn auf YouTube, aber ansonsten nicht. Der wird totgeschwiegen. Und wer hat da am Schlagzeug gesessen? Dein Lieblingsschlagzeuger? Wer hat John Bonham? Der war ja tot, der konnte ja nicht mehr spielen. Wer hat John Bonham ersetzt?
Also mein Lieblingsschlagzeuger ist Dave Grohl. Also
nein, es war, aber wir haben über diesen Schlagzeuger schon mal gesprochen hier in der Sendung, deswegen.
Phil Collins.
Ja. Phil Collins hat am Schlagzeug gesessen bei Led Zeppelin, unvorbereitet, die haben nicht geprobt und es muss katastrophal. Ich habe die Biografie von Phil Collins gelesen, da lässt er sich darüber auch aus und sagt, das war eins der furchtbarsten Sachen überhaupt, die er gemacht hat. Und das zweite Mal sind sie aufgetreten 2007 in der O2 Arena in London. Emmett Artigan spricht man so aus, der Gründer von Atlantic Records, der damals Led Zeppelin auch gesigned hat, zu Ehren, er war verstorben, sind Led Zeppelin aufgetreten. Karten innerhalb von Sekunden verkauft. Riesengroßer Erfolg. Gibt's auch auf DVD und Platte und alles drum und dran. Wer saß da am Schlagzeug? Nicht Phil Collins. Kleines Rätselspiel.
The Animal.
Ja, The Young Animal. Genau. Also der Jason Bonham. Der Sohn. Der auch ein erfolgreicher, guter Schlagzeuger ist, der den Stil seines Vaters stark kopiert und glaube ich sogar heute als Led Zeppelin Coverband unterwegs ist. Na, wie auch immer. Und danach haben sie alle angeguckt. Und gesagt, wow, war geil, machen wir weiter, oder? Und da hat einer gesagt, nee, ohne mich. Robert Plant hat gesagt, ich habe keinen Bock, machen wir nicht. Und Led Zeppelin sind dann nie mehr aufgetreten. Ich nehme auch an, da wird nichts mehr passieren. Der hat ja eine recht erfolgreiche Solo-Karriere nach Led Zeppelin gehabt.
Es gab ja ein Jubiläumskonzert, was recht populär war und fett übertragen wurde auch, wo die alle fein zusammensaßen und dann irgendwelche Gastleute dann ihre Stücke gespielt haben. Mhm. Das kann man sich auch irgendwie im Netz mal reinziehen. Aber ja gut, also du bist auf jeden Fall noch ein größerer Led Zeppelin-Fan als ich. Aber was spielst du denn?
Ich spiele vom Album Nummer 4 Black Dog. Ein Song, der originell einsetzt und da passiert in der Mitte was. Das werde ich aber dann gleich nochmal kurz erklären. Ja, das, was ich meinte, im B-Teil fallen Gitarre und Schlagzeug auseinander. Die Gitarre lässt sich hängen und irgendwie denkst du, die sind ja gar nicht zusammen und kommen dann aber wieder in der Strophe zusammen. Und das machen sie jedes Mal. Das ist also bewusst so gemacht. Und das zu covern ist sauschwer.
Das glaube ich auch.
Da musst du schon, wenn man mitzählt, fällt einem das auf. Das ist nur eine Sache, die Led Zeppelin gemacht haben, andere nicht. Also wie gesagt, meine Liebe zu Led Zeppelin ist deutlich rübergekommen. Und das ist meine Nummer eins. Und damit bin ich tatsächlich auch am Ende dieser Sendung angekommen.
Vielen Dank, Raoul, für diese schöne Sendung.
Ja, vielen Dank.
Jimmy Page, glaube ich, ist wahrscheinlich ein der Gitarrist, der am meisten anderen inspiriert hat. Also der, finde ich, also...
Ich sag Jimi Hendrix.
Ja, die zwei Jimmys, sag ich mal. Also Jimmy Page hat mich immer wirklich fasziniert. Also der war zu gedröhnt in den meisten Sachen, die er gespielt hat. Aber er hat ein Händchen für unglaubliche Riffs und gestalterische Musik. Tolle Gitarrist auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe, ich konnte heute so ein bisschen für die mit Hardrock nicht so ganz ein bisschen die Türen öffnen und gucken und sich mit dem Sound auch ein bisschen anfreunden. Ich hoffe mal, es hat einigen was gebracht und Spaß gemacht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Raoul. Vielen Dank, Jim, für das zu kommen und mitmachen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dasein. Ich denke, wir können auch jetzt hier noch weiter forschen. Das ist ja ein großes Universum, was du jetzt gerade aufgemacht hast. Nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Thema ist, wissen wir noch nicht, aber sicherlich sehr spannend.
Ja, so ist es.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.